Ist es 5 vor 12 oder ist es eher schon 3 vor 12?
5 ab 12.
Je weiter die Erwärmung fortschreitet, desto leiser werden auch die Stimmen der Klimaskeptiker.
Irgendwann gibt es einen Punkt, wo trotz all diesen Massnahmen es einfach nicht mehr geht, oder?
Was immer die Ursachen des Klimawandels sind, es gibt keinen Zweifel daran, dass immer mehr Menschen gezwungen werden, von daheim wegzugehen, wegen dem Effekt des Wandels.
Wir haben eine riesige Herausforderung, die Gesellschaft. Aber man muss nicht alles schlecht reden und man muss jetzt auch nicht sagen, es ist überhaupt noch nichts passiert.
Das weiß ich auch nicht und ich hoffe, es kommt dazu nicht. Wenn es noch höher wird, das möchte ich nicht miterleben.
Schon der unvermeidbar gewordene Klimawandel wird uns nachhaltig verändern. Wir werden ganz viele Sachen nicht mehr erkennen.
Input.
So spektakulär wie im aktuellen Hollywood-Streifen 2012. So spektakulär wird die Welt nicht untergehen. Aber die Welt wird eine andere. Es wird ungemütlich auf unserem Planet. Nicht morgen, aber in 20, 50, 70 Jahren. Für gewisse Weltregionen schon jetzt. Die Verkünder der Klimakatastrophe sind nicht ein paar Spinner, die eine Weltverschwörung planen. Es sind 1396 Wissenschaftler aus der ganzen Welt. So viele haben nämlich mitgeschafft am UNO-Klimabericht, der uns vor zwei Jahren ziemlich verschreckt hat. Mit zwei von diesen Forschern redet man in dieser Sendung. Wir wollen wissen, was das Klima genau macht mit der Welt, mit der Schweiz und wie schnell. Und was man noch dagegen kann unternehmen. Das ist nämlich einiges. Und vom Chef von Energie Schweiz wollen wir darum in dieser Sendung wissen, wie weit wir denn eigentlich sind mit der Reduktion von dem Treibhausgas, das die Schuld ist, dem Kohlendioxid, dem CO2. Der Klimawandel trifft zuerst und am heftigsten die, die am wenigsten dafür können, die Menschen in den südlichen Entwicklungsländern. Woher sollen die, wenn ihr Land untergeht? Darüber reden wir später noch mit einem Völkerrechtler und UNO-Sonderbeauftragten. Ulrike Lohmann ist Atmosphärenphysikerin an der ETH Zürich. Sie ist eine der Hauptautorinnen vom UNO-Klimabericht aus dem Jahr 2007. Und sie hat eine schlechte Nachricht. Es ist nämlich alles noch schlimmer, als man vor zwei Jahren gedacht hat. Es geht noch schneller vorwärts mit der Klimaerwärmung.
Also es gibt doch Anzeichen in verschiedenen Richtungen, dass der Klimawandel sich beschleunigt. Also wir sehen, dass das arktische Meereis schneller abschmilzt, als wir bislang angenommen haben. Wir haben auch Anzeichen dafür, dass der Meeresspiegel schneller steigt, als wir bislang gedacht haben. Und es sieht auch so aus, als von dem CO2-Ausstoß, dass ein größerer Anteil in der Atmosphäre bleibt. Und das bedeutet auch wieder, das wird sich in einer höheren Temperatur widerspiegeln.
Was heißt das konkret?
Also bislang geht es davon aus, dass die höchsten Vorhersagen bis zum Jahr 2100 sind 6,4 Grad. Momentan bewegen wir uns einfach genau auf dem Szenario. Die Klimaerwärmung fällt ja nicht überall gleich aus und für die Schweiz ist es ungefähr doppelt so hoch wie im globalen Mittel. Also das wären dann für die Schweiz im Jahr 2100 ungefähr plus 13 Grad.
Hoppla, in 90 Jahren soll es in der Schweiz 13 Grad wärmer sein als jetzt. Das ist ein Horrorszenario, das uns nicht mehr betrifft, aber unsere Kinder und unsere Enkel. 13 Grad wärmer bei uns, 6,5 Grad wärmer im weltweiten Durchschnitt.
Es ist so, dass die Ozeane sich nicht so stark erwärmen wie das Land. Das ist der Unterschied. Also in ganz Europa wird es doppelt so warm wie im globalen Mittel. Und dann ist es noch so, dass die Erwärmung insgesamt Richtung Polnähe stärker ausfällt, weil solange es da noch Schnee- und Eisflächen gibt, wenn die abschmelzen, dann wird eine helle Oberfläche durch eine dunkle Oberfläche ersetzt und damit wird noch mehr Sonnenlicht aufgenommen und das verstärkt die Erwärmung. Also es ist so, die Erwärmung ist stärker über Land als über Meer, weil der Ozean ist langsam, der erwärmt sich langsam. Und in höheren Breiten umso schneller, weil Schnee- und Eisflächen abschmelzen.
Der massive Temperaturanstieg auf der Erde, wo Ulrike Lohmann da aufzeigt, das ist ein Szenario der Klimaforscher. Es ist sozusagen der Super-GAU. Der trifft ein, wenn alle so weitermachen wie bis jetzt und Länder wie China noch zulegen beim Ausstoß vom Treibhausgas CO2. Was passieren würde, wenn der Albtraum wahr werden würde, das möchte sich Ulrike Lohmann lieber nicht vorstellen.
Das weiß ich auch nicht und ich hoffe, es kommt dazu nicht. Ist es klar, dass dann viele Ökosysteme nicht mehr dem folgen können? Ist es so, die Bedenken, die wir haben, dass es unwiderstößliche Klimaveränderungen gibt, dass zum Beispiel Grönland ganz abschmilzt oder dass polare Ökosysteme aussterben oder Hochalpine, ist ungefähr beim globalen Temperaturanstieg von 2 Grad, also 4 Grad in der Schweiz. Das ist das, worauf wir hoffen, dass es hinausläuft. Und selbst dann haben wir schon ein paar fatale Folgen. Aber wenn es noch höher wird, das möchte ich nicht miterleben.
4 Grad wärmer bei uns, 2 Grad wärmer im weltweiten Durchschnitt. Darunter ist nichts mehr zu machen. Die 2 Grad, die sind unabwendbar. Das ist für die Forschung klipp und klar.
Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir erreichen können und das Schlechteste, mit dem wir auf jeden Fall leben müssen. Das ist so formuliert, dass es eine Temperaturerwärmung ist, die man erreichen kann, wenn man schnell anfängt zu handeln und mit den Folgen, ja, man noch leben kann.
Die Folgen, die so oder so auf uns zukommen und die wir zum Teil schon sehen und spüren, das ist bei uns zum Beispiel die Gletscherschmelze oder mehr Hitzesommer wie der im Jahr 2003. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Bleiben wir mal noch bei dieser 2-Grad-Grenze, die sozusagen wie eine rote Linie für uns liegt, bis dort hin und nicht weiter. Und wenn man die rote Linie überschreitet, dann wird alles noch viel schlimmer.
Was muss jetzt konkret passieren, dass man die 2 Grad nicht überschreitet?
Damit wir die 2 Grad nicht überschreiten, müssen wir die globalen CO2-Emissionen, Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2050 um 50% reduzieren gegenüber dem, was wir 1990 emittiert haben. Und das Ganze muss schnell gehen, und zwar bis 2050. Je schneller das geht, desto einfacher ist es. Denn je länger wir zuwarten, desto stärker müssen wir es schlussendlich reduzieren.
Fassen wir zusammen. Das 2-Grad-Ziel ist machbar, aber nur mit einer Gewaltsanstrengung, die erst noch schnell muss gehen. Nur die Hälfte CO2 ausstoßen bis ins Jahr 2050. Alles, was mit dem Verbrennen von Erdöl oder auch Kohle zu tun hat, stoßt CO2 aus in die Atmosphäre. Zum Beispiel Heizen mit Öl, Autofahren mit Benzin. Die Erzeugung von Energie aus Öl, das ist der grösste CO2-Sünder und damit Klimaerwärmer. Der Klimawandel passiert und der Klimawandel ist menschengemacht. Aber einmal noch sagt die Frage an die Klimaforscherin Ulrike Lohmann erlaubt. Woher wissen ihr das so genau?
Es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist alles gar nicht wahr. Können Sie beweisen, dass es wahr ist?
Beweisen können wir es nicht. Aber der 4. UN-Klimabericht, eben der 2007 rausgekommen ist, der hat gesagt, wir wissen mit über 90% Wahrscheinlichkeit, dass die Klimaerwärmung der letzten 50 Jahre menschengemacht ist. Und so eine eindeutige Aussage hatten wir noch nie. Und diese hohe Wahrscheinlichkeit und auch das Wissen, dass die Änderung in der Sonnenstrahlung so viel kleiner ist als das, was durch menschengemachte Treibhausgase in die Atmosphäre kommt, sind wir sicher, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir wirklich sagen können, ja, wir sehen, also die Erwärmung sehen wir und sogar die Zuordnung ist ziemlich eindeutig. Wir haben Temperaturzeitreihen, die 150 Jahre zurückreichen und die eine gute globale Abdeckung haben. Und zudem verstehen wir den Mechanismus hinter dem Treibhauseffekt ganz klar. Das ist schon vor über 100 Jahren postuliert worden, dass eine Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu einer Erwärmung beiträgt. Und das ist klar. Und zusätzlich ist es so, die UN-Klimaberichte, wo der Wissensstand festgehalten wird, da haben über 1000 Wissenschaftler mitgearbeitet. Der ist 3-mal von Außenstehenden begutachtet worden. Alle Regierungen haben Zeit gehabt, sich zu Wort zu melden. So eine gute Zusammenarbeit weltweit, das gibt es nicht. Das ist einmalig in der Wissenschaft. Und je weiter die Erwärmung fortschreitet, desto leiser werden auch die Stimmen der Klimaskeptiker.
Es gibt sie aber durchaus noch, die Leute, die nicht an Klimawandel glauben oder dann nicht daran glauben, dass die Erderwärmung menschengemacht ist oder einfach unsicher sind. Wie viel Klimawandel ist in den Köpfen der Leute? Eine kleine, nicht repräsentative Umfrage auf der Strasse.
Ich glaube, dass es nicht einmal so schlimm ist, wie man sagt. Es ändert sich einfach. Nach 10 Jahren ist es wieder wärmer und nachher wird es wieder kälter. Es ist schon ein bisschen bedrohlich, aber so schlimm, wie man sagt, glaube ich das gar nicht.
Oh, ja, Ahnung. Also ich mache mir keine Gedanken darüber. Nicht gross.
Unsicherheit im Sinne von, was wird denn jetzt auf uns zukommen? Wird es schlimmer? Wird es so schlimm, wie sie es gesagt haben oder auch nicht? Man hat ja so ein bisschen die Ungewissheit. Man weiß ja nicht tatsächlich, was passieren wird. Man vermutet es ja letztendlich am Ende ja nur. Vielleicht nicht Angst, aber es ist wirklich einfach eine Bedenken und Unsicherheit.
Ich bin im Alter, wo ich nicht mehr so Angst habe für die Jungen, für die Kinder, die noch kommen. Das kann einen grossen Wechsel geben.
Irgendwo muss schon etwas dran sein. Ich meine, man merkt es jetzt die Temperaturen auch. Und es ist ja auch wirklich wärmer. Aber ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, beeinflussen in dem Sinn, ich meine, klar, man kann ein bisschen drauf schauen, aber viel beeinträchtiger kann man in dem Sinn nicht mehr nehmen.
Mich erschreckt das Ganze alles ein bisschen. Es verändert sich jetzt alles und es wird immer schlimmer. Die ganzen Katastrophen werden immer schlimmer.
Ich bin ein bisschen skeptisch. Also bin ich sicher, dass es so schnell kommt und wir wissen auch nicht ganz genau. Und das heißt, ich bin eher ruhig und mal schauen.
Der Klimawandel ist nicht in den Köpfen angekommen, weil es ein zu komplexes Thema ist. Was man direkt merkt, ist, wenn man sich heute so lange der Sonne aussetzt, hat man morgen Sonnenbrand und man wird sofort bestraft. Das Problem beim Klimawandel ist, bestraft werden zukünftige Generationen, unsere Enkel und so fort und so weiter, also zukünftige Generationen. Also wir müssen uns heute anders verhalten, weil wir eine Verantwortung der Welt gegenüber haben, weil wir nur eine Erde haben. Und das ist viel, viel schwieriger zu vermitteln und selbst so zu handeln, als wenn man für sein Handeln direkt bestraft werden würde.
Wie bewusst ist uns die Tatsache, dass der Klimawandel erstens kommt und zweitens heftig könnte werden? Mit dieser Frage bin ich an der ETH Zürich noch ein paar Büros weiter, zum Professor Andreas Fischlin. Er ist Leiter terrestrische Systemökologie, also einer, der die Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem am Boden untersucht und ein weiterer Mitautor des UNO-Klimabericht.
Ja, es ist drin in den Köpfen, dass es den Klimawandel gibt oder dass es das Klimawandelproblem gibt. Aber ob auch wirklich in den Köpfen ist und verstanden worden ist, was das alles heisst und wie viel betroffen ist. Oder? Der Wasserhaushalt ist betroffen, die ganzen Landschaften in der Schweiz sind betroffen oder auch sonst an anderen Orten. Die menschliche Gesundheit ist betroffen, die landwirtschaftliche Produktion, also Nahrungsmittelproduktion ist betroffen, Infrastrukturen sind betroffen, es ist eigentlich praktisch alles betroffen. Es gibt nichts, was nicht irgendwo direkt oder indirekt betroffen ist. Dass das der Fall ist, das haben die wenigsten Leute begriffen. Die meisten Leute haben das Gefühl, ja, die Frage sei, dass vielleicht gar kein Klimawandel stattfindet, oder? Viele Leute haben immer noch irgendwo gehört, sie, ja, es gibt, ist auch bestritten und so. Die Diskussion, ob der Klimawandel stattfindet oder nicht, die kommt mir auch ein bisschen vor, wie wenn ein Hausbesitzer von allen Fachleuten gehört, also dein Haus ist in Gefahr, das dürfte dann jemand abbrennen. Möchtest du nicht irgendwie eine Versicherung abschließen oder mindestens Gegenmassnahmen treffen oder so? Und dann sagt der Hausbesitzer, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin und wir können ganz genau beweisen, dass es sicher wird abbrennen, vorher dann schließe ich keine Versicherung ab.
Das Haus brennt schon und Versicherung gibt es keine. Aber das Feuer kann eingedämmt und der Schaden in Grenzen gehalten werden. Was die ganz konkreten Auswirkungen vom Klimawandel sind, jetzt und da und auch in Zukunft. Darüber wollen wir mehr wissen vom Klimaforscher Andreas Fischlin. Nach «All the Time» von Archive. Wasted while, what better to do with my mind?
Ihr hört «Input», eine Sendung über den Klimawandel und seine Auswirkungen. Die Erderwärmung, die ist eindeutig und sie ist menschengemacht, sagen die über 1000 Wissenschaftler, die den UNO-Klimabericht geschrieben haben. Unterdessen wird es noch schneller wärmer, als man ursprünglich befürchtet hat, wenn die ganze Welt ihren Ausstoß vom Treibhausgas CO2 bis ins Jahr 2050 halbiert, dann schaffen wir es, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. 2 Grad im weltweiten Durchschnitt. In unseren Breitengraden heisst das 4 Grad wärmer. Wie schaffen wir es, dass wir weniger Treibhausgas CO2 in die Luft lassen? Das hören wir später in dieser Sendung. Jetzt wollen wir aber noch genaueres wissen. Was macht der Klimawandel mit der Schweiz? Die Erwärmung ist schon im Gang, der Prozess läuft. Und die Zukunft könnte dramatisch werden. Was das heisst, wollte ich von einem der Mitautoren des UNO-Klimabericht wissen, dem ETH-Klimaforscher Andreas Fischlin.
Sie haben kürzlich an einer ETH-Klimatagung ein relativ dramatisches Bild gezeichnet vom Klimawandel, auch gerade was die Schweiz betrifft. Kurze Frage, ist es 5 vor 12 oder ist es eher schon 3 vor 12?
Es ist 5 ab 12.
Also wenn es 5 ab 12 ist, kann man nichts mehr machen, oder?
Nein, das heisst es überhaupt nicht. Das heisst einfach, dass leider durch die Kehrerei, ob jetzt der Klimawandel wirklich stattfindet oder nicht, hat man eigentlich viel Zeit verloren. Und es ist so, dass sehr viel Klimawandel unabwendbar geworden ist. Und das wissen viele Leute nicht, weil der Klimawandel sich auch nur verzögert zeigt und auch nur verzögert auswirkt. Und verzögert heisst eben etwa 30 Jahre, das ist eine ganze Generation, oder?
Der Klimawandel wirkt sich überall aus und man sieht ihn auch schon. Beispielhaft ist das Bild vom Aletschgletscher, der schmilzt und schmilzt. Das ist aber nur eine Auswirkung vom jetzt schon spürbaren Klimawandel.
Wir haben mehr Trockenheitsphasen erlebt. Das sieht man in der Statistik. Wir haben stärkere Niederschlagsereignisse erlebt, die es früher erwiesenermassen nicht gegeben hat. Also man sieht einen Haufen Erscheinungen, die auch nachweisbar sind und die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Und weltweit ist es so, dass es je nachdem, wo man ist auf der Welt, auch spürbar ist. Also im Süden sind die Erscheinungen vor allem negativ, weil es weniger Wasser hat. Durch das nehmen die Erträge ab in der Landwirtschaft. Und zwar signifikant, oder? Also man mit dem Klimawandel, der unabwendbar geworden ist, da kann man schon Ertragseinbussen von 30% haben in einem Entwicklungsland bei Weizen und bei Mais. Es sagt dann, man tut Anpassungsmassnahmen machen, aber da fehlt diesen Ländern häufig das Geld dazu. Also zum Beispiel Anpassung heisst bewässern. Und das braucht Geld, weil man Bewässerungsanlagen muss bauen, man muss Brunnen bauen, man muss dann auch das Wasser haben. Das ist dann auch nicht überall gesagt, dort, wo es sehr knapp wird, nützt auch Bewässern nichts mehr. Oder? Also man hat schon heute Ertragseinbussen an solchen Orten, während man im Norden bislang zum Teil auch positive Erscheinungen hat, weil wärmeres Wetter mit höheren Niederschlägen kann auch bedeuten, dass man besseres Wachstum hat bei den Pflanzen. Aber weltweit gesehen sind das sehr beunruhigende Veränderungen, die sich hier abzeichnen, weil sehr vieles deutet darauf hin, dass wenn man noch die Verzögerung bedenkt mit der Klimawandel auftritt, dass wir dann eine unaufhaltbare Maschinerie in Gang setzen. Das kann auch heissen, dass wir es einfach nicht mehr aufhalten können, selbst wenn uns nachher das Wasser über den Kopf gestiegen ist, weil wir nicht rechtzeitig auf die Bremse gestanden sind. Und die Hochrechnungen, die man damit Modell muss machen für die Zukunft, die zeigen, dass sehr drastische Konsequenzen können auftreten, weil dann immer mehr die negativen Effekte überwiegen. Auch zum Beispiel bei uns. Im Moment könnte man noch für die nächsten Jahrzehnte mit der Ertragssteigerung in der Landwirtschaft rechnen, wenn wir mehr bewässern. Aber nachher geht es auch bei uns wieder nicht mit Erträgen in der zweiten Hälfte von diesem Jahrhundert. Und bei einem unbremsten Klimawandel ist vorwiegend der Effekt negativ.
Stichwort Wasser. Die Schweiz ist ein Wasserschloss. Wie wirkt sich der Klimawandel aufs Wasser aus? Also bereits jetzt gibt es ja Klagen aus der Landwirtschaft wegen Ernteausfällen als Folge von der Trockenheit. Es ist Bewässerung nötig zum Teil in der Schweiz. Wie wirkt sich das aus?
Also das Wasser ist komplizierter als Temperatur, weil Wasser wirkt sich die Änderungen beim Wasser wirken sich einerseits so aus, dass wir eben mehr starken Niederschlag haben. Das heisst, wir haben auch mehr mit Überschwemmungen zu rechnen. Und es gibt Verschiebungen in der jahreszeitlichen Verteilung des Niederschlags, sodass gerade im Frühling häufiger mit Überschwemmungen zu rechnen ist. Und dann gibt es beim Wasser umgekehrt auch wieder Mangelmöglichkeit, oder? Das heisst, dass im Spätsommer und im Herbst vor allem Wassermangel dürfte regelmässig auftreten in der Schweiz, wenn wir den Klimawandel nicht abbremsen. Dann dürfte nämlich jeden zweiten Sommer so heiß sein wie der Sommer 2003 oder noch viel heißer. Das heisst, dass wir nachher da mit Trockenheiten zu rechnen haben, die es früher nicht gegeben hat. Jetzt dank dem, dass wir im Wasserschloss Schweiz sind und im Winter relativ viele Niederschläge werden fallen, auch mehr als früher gefallen sind, besteht die Möglichkeit, wenn wir das geschickt machen, dass wir das Wasser speichern können und nachher im Sommer genug haben. Aber das bedeutet doch relativ kostspielige Massnahmen, also wie zusätzliche Stauseen, die die Aufgabe der Gletscher übernehmen. Man braucht eben Bewässerungsanlagen in der Schweiz, die dann aber mit der Zeit trotzdem nicht ausreichen. Also es kann dann trotzdem zu Problemen kommen, vor allem auch die Unberechenbarkeit vom Jahr, weil es kann verregnete Sommer geben, die dann eher auf der kühlen Seite sind. Also kühl heisst dann in der Zukunft etwa so heiss wie die wärmsten, wie wir es gewohnt waren aus der Vergangenheit, aber eben doch verregnet und wo dann alles kaputt geht, verfault, oder? Und dann kann man umgekehrt wieder einen Sommer haben, wo schampar heiss ist, wo 10 Grad heißer ist als normal. Heute gsi ist. Und das heisst, dass da enorme Veränderungen und Herausforderungen auf den Schweizer Bauern zukommen. Und dann muss man sehen, dass das natürlich auch noch sonst einen Haufen Konsequenzen hat, weil Wasser wird natürlich nicht nur von der Landwirtschaft gebraucht, ist zwar der grösste Wasserkonsument, aber Wasser wird auch gebraucht für zum Beispiel zum Kühlen von Stromanlagen, also flusskühlte Kraftwerke, die haben schon im Sommer 2003 gezeigt, dass das Problem gibt. 5 in Frankreich Atomkraftwerke müssen abgestellt werden, 1 in Deutschland, weil es einfach das Wasser zu warm geworden ist. Und das sind alles Konsequenzen, die man muss sehen, wo der Wassermangel kann haben, wenn er eben dann in so einer Trockenheitsphase das Wasser knapp wird. Und wir haben noch gar nicht geredet davon, was das heisst für unsere Nachbarn, weil Wasserschloss Schweiz, das heisst nicht, dass wir alles allein dürfen brauchen, weil wir sind das Wasserschloss von Europa. Und das heisst, da müssen wir auch, da hat noch niemand eine Ahnung, wie wir nachher mit unseren Nachbarn da würden zurechtkommen und wer wie viel Recht auf wie viel Wasser hat.
Also da sind auch Konflikte vorprogrammiert, jetzt im kleinräumigen Europa und auch weltweit natürlich, oder?
Das ist zu befürchten und weltweit gibt es schon heute Anzeichen dafür, dass derartige Konfliktwerte sich verschärfen.
Sie haben vorhin gesagt, man muss Stauseen bauen, wo dann die Funktion der Gletscher erfüllt. Das heisst, man rechnet bereits damit, dass es Gletscher irgendwann gar nicht mehr gibt.
Ja, es zeichnet sich ab, dass man im allerbesten Fall, also wenn wir jetzt zum Beispiel in Kopenhagen sehr erfolgreich wären und würden ein ganz griffiges Klimaschutzabkommen erreichen und das wird dann auch wirklich umgesetzt und wir dann wirklich das Klima schützen und wir schaffen es, den Klimawandel maximal abzubremsen, das heisst zum Beispiel auf 2 Grad Erwärmung zu begrenzen global gegenüber vorindustriell. Das würde nachher immer noch heissen, dass wir nur noch etwa ein Viertel oder ein Fünftel von unseren Gletschern noch haben in der Schweiz. Hingegen, wenn wir das Ziel überschiessen, dann zeigen die Hochrechnungen, die wir für die Schweiz gemacht haben, dass praktisch alle Gletscher werden verschwinden und in der zweiten Hälfte von diesem Jahrhundert nur noch wenige übrig geblieben sind.
Von den Gletschern zum Schnee. Gerade dieses Jahr ist die Schneefallgrenze Ende November fast so hoch gelegen wie normalerweise im Sommer. Die Skigebiete mussten ihre Saisonstarts verschieben. Auch das wird in Zukunft noch etwa die vorkommen.
Die Schneesicherheit hat jetzt schon abgenommen. Das haben wir schon gesehen, obwohl das nur ein geringer Klimawandel ist, die 0,74 Grad Erwärmung, die wir hatten. Also in der Schweiz allerdings war das Doppelte, da haben wir 1,5 Grad Erwärmung. Das hat schon an vielen Orten merklich zu Veränderungen geführt. Und das wird in der Zukunft noch mehr der Fall sein. Das heisst natürlich nicht, dass es überhaupt keinen Schnee mehr gibt, sondern man kann da vielleicht mit Heli-Skisport noch eine Zeit lang immer noch Skifahren, ganz hoch oben und sehr steileren Hängen natürlich. Das ist klar, dass der Wintertourismus wird signifikant betroffen sein.
Ein Fünftel der Skigebiete wird bei einer abdämpften Klimaerwärmung dicht machen müssen. Das hat eine Studie im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt ergeben. Allerdings, und das klingt jetzt zynisch, steht aber auch in dieser Studie, in Sachen Skigebiet kann die Schweiz ihre Wettbewerbsposition dank dem Klimawandel verbessern. Am Schluss gibt es nämlich im ganzen Alpenraum nur noch wenige schneesichere Skigebiete, aber mehr als die Hälfte davon sind in der Schweiz. Und eine gute Nachricht für alle, der Permafrost taut eher langsam auf. Klimawandel könnte schneller gehen, wenn gewisse Kräfte entfesselt werden. Stichwort Kipp-Effekt oder auch Kipp-Punkt. Das ist der Punkt, wo es könnte aus dem Ruder laufen könnte. Andreas Fischlin erklärt, was damit gemeint ist und betont nochmal, wir müssen etwas machen. Und zwar jetzt.
Es ist nicht nur eine Frage, wie viel machen wir, sondern es ist auch noch eine Frage, wann machen wir es. Wir befürchten, dass wir in eine unkorrigierbare Situation hineingeraten, oder? Wo wir dann das Zeug auch nicht mehr beherrschen, weil nachher gewisse Kipppunkte überschritten sind. Also es gibt so positive Rückkopplungen, sagen wir dem, oder einen Teufelskreis, oder, der auftreten kann, aber eine gewisse Erwärmung. Ein Beispiel sind die Wälder, die heute mithelfen, den Klimawandel abzubremsen. Etwa 30% von dem, wo wir an Treibhausgasausstoss in die Luft lassen, wird durch die Wälder gerade wieder aufgenommen und übrigens 25% durch den Ozean. Jetzt bei den Ozean hat man schon Daten, die deutlich zeigen, dass die Aufnahme von den Ozean abgenommen hat, also bleibt mehr in der Luft. Bei den Wäldern ist es noch umgekehrt, die nehmen eher mehr auf. Allerdings ist es so, dass die Hochrechnungen in Zukunft zeigen, dass das nicht beliebig lang weitergeht, sondern da gibt es auch mal eine Grenze. Und wenn die Sättigung erreicht ist, nimmt die Aufnahme wieder ab. Und wenn der Klimawandel nachher unbremst weitergeht, das heisst ab Erwärmungen von 2,5 Grad, das ist nicht viel, das ist ein bisschen über dem 2-Grad-Ziel von der EU oder von der Schweiz, oder? Ab dann besteht die Gefahr, dass die Wälder sogar zu einer Nettoquelle werden. Also das heisst, dass die zusätzlich CO2 entlassen. Weil sich das Klima geändert hat. Oder? Mehr Feuer, mehr Insekten, Trockenheit und so weiter, die auch wieder dazu führen, dass eben CO2 aus den Wäldern wieder in die Luft gelangt. Und dieser Effekt, dieser Teufelskreis, führt dann zu einer Ankurbelung vom Klimawandel, statt dass es wie es jetzt im Moment abbremst. Oder? Und das sind natürlich so Umschlageffekte, die sehr beunruhigend sind, weil das wird nicht unkontrollierbar. Das ist nachher ein schauriger Teufelskreis, wo praktisch man nicht mehr daraus rauskommt. Und das ist das, was uns Wissenschaftler sehr beunruhigt. Ab welchem Grad von Erwärmung läuft uns das Zeug davon?
Die Zeit drängt, sagt der Klimaforscher Andreas Fischlin. Der CO2-Ausstoß muss schnell und massiv runter. Die Schweiz will ihren CO2-Ausstoß bis in 10 Jahren um ein Fünftel reduzieren. Das ist zu wenig, findet der ETH-Professor. Aber wie erfahren wir in unserem Land den Ausstoß vom Klimakiller CO2 runter? Wer zieht mit, wer nicht? Mehr dazu geht als Nächstes. Nach Musik von der Mojiba, da ist Friction.
Friction is
eine Stunde, ein Thema. Das ist die Hintergrundsendung Input. Das Thema der Klimawandel. Die Erwärmung von unserem Planet. Kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen wollen wir die Fakten einmal auf den Tisch legen. Der Klimawandel ist schon im Tun und es geht noch schneller, als die Forscher vor zwei Jahren gemeint haben. Das Ziel ist jetzt, die Klimaerwärmung wenigstens abzubremsen und auf 2 Grad zu begrenzen. Aber auch das klingt nur mit einer gewaltigen Anstrengung von allen Ländern der Welt. Wenn nämlich der Ausstoß vom Treibhausgas CO2 bis ins Jahr 2050 kann halbiert werden. Aber wie machen wir das? Wer zieht mit und wer nicht? Ich habe mit dem Michael Kaufmann geredet. Er ist Vizedirektor vom Bundesamt für Energie und er ist Chef vom Regierungsprogramm Energie Schweiz.
Die Schuld am Klimawandel ist das Treibhausgas CO2 und am meisten CO2-Ausstoß geht aufs Konto von der Energie, also Heizen mit Öl, Autofahren mit Benzin, kurz Energie aus Erdöl, man sagt immer auch fossile Energie. Energie Schweiz hat das Ziel, dass wir uns langsam verabschieden aus dieser fossilen Energie. Wo stehen wir da im Jahr 2009?
Also das Ziel ist sicher, dass wir wegkommen vom Erdöl. Also wir sind eigentlich von einem Ausstieg aus dem Erdöl reden heute, wo das Ziel muss sein. Der Ausstieg ist nicht von heute auf morgen möglich. Das braucht 20, 30, 40 Jahre. Das ist eigentlich ein Generationenauftrag. Und wenn ihr mich fragt, wo stehen wir heute, würde ich sagen, wir stehen ganz am Anfang.
Gut 80% der Energie in der Schweiz ist heute fossile Energie, die der Klimakiller CO2 ausstößt. In 20 Jahren soll der Anteil unter 50% liegen, hofft Michael Kaufmann. Am meisten CO2-Ausstoß kommt immer noch von der Industrie, von der Wirtschaft. Aber dort hat längst ein Umdenken stattgefunden.
Eigentlich muss man ganz klar sagen, dass die Wirtschaft ihre Hausaufgaben sehr gut angepackt hat. Ich sage einfach ein Beispiel. Es gibt einen Mechanismus in der CO2-Gesetzgebung, wonach sich Betriebe von der CO2-Abgabe befreien können, wenn sie freiwillig die Ziele selber erfüllen. Also zum Beispiel -10% im Energieverbrauch. Wenn sie das selber herbringen mit eigenen Massnahmen im Betrieb, dann müssen sie die CO2-Abgabe nicht zahlen. Und dank diesem Mechanismus haben wir nicht ganz die Hälfte, etwas über 40% von allen Schweizer CO2-Emissionen in Zielvereinbarungen, also in freiwilligen Programmen. Das heisst, dort sind wir sehr gut unterwegs. Man kann sicher die Instrumente noch verstärken und wirtschaftlich auch noch mehr machen. Aber wir haben sehr viele Betriebe, die sich dessen bewusst sind. Es ist eben ein ökonomischer Mechanismus dahinter. Es gibt eine CO2-Abgabe, die muss man zahlen, wenn man nichts macht. Und wenn man etwas Schlaues macht, dann muss man sie nicht zahlen. Also wird man dafür belohnt. Innerhalb von der Wirtschaft ist begriffen worden, dass Investitionen in erneuerbare Energien, Investitionen in Energieeffizienz sich erstens lohnen. Rein wirtschaftlich lohnen und zweitens die Marktkraft von denen, die das machen, stärken. Die machen das nicht in erster Linie wegen dem Klimawandel, das ist klar. Die können nicht abholen mit dem Hinweis auf die schmelzenden Gletscher, sondern die holen damit einem ganz klaren wirtschaftlichen Argument ab. Und ich würde schlichtweg Thesen aufstellen, dass ein grosser Teil von der Wirtschaft und vor allem von den innovativen Unternehmungen, auch gerade in der Schweiz, in dieser Frage sehr viel weiter ist als Politik. Also Politik hinkt eigentlich mit den Massnahmen hinten nach.
Die Wirtschaft zieht also mit bei der angestrebten Reduktion vom CO2-Ausstoß. Wer hingegen gar nicht mitzieht, das sind Privathaushalte, der Privatkonsum. Bei den Gebäuden sind wir zwar dank strengen Vorschriften auf gutem Weg, sagt Michael Kaufmann. Ganz anders sieht es aber bei der Mobilität aus, beim Verkehr, beim Autofahren.
In den 10 Jahren von der Kyoto-Periode, das muss man wirklich mal ganz offen sagen, in den 10 Jahren von der Kyoto-Periode haben wir im Verkehr, anstatt die angestrebte Reduktion von der CO2-Emissionen, haben wir eine massive Zunahme. Über 10% Zunahme von der CO2-Emissionen in 20 Jahren. Und von dort gesehen, braucht es hier ganz eine klare Kehrtwende. Es ist völlig klar, es geht darum, in den nächsten 10 Jahren im Bereich von der Mobilität ganz gewaltige Steigerungen herzubringen. Das heisst, weniger Verbrauch von Fahrzeugen, also der Fahrzeugverbrauch generell muss massiv reduziert werden. Das heisst aber auch Umstieg von fossilbetriebenen Fahrzeugen auf Elektrofahrzeuge. Heisst aber drittens auch ganz klar auch, dass man das motorisierte oder das individuelle Fahrzeug halt einfach auch weniger einsetzt.
Weniger Autofahren, Elektroautofahren. Der mit dem Elektroauto hat allerdings einen Haken. Wir brauchen in der Schweiz sowieso schon jedes Jahr 2-3% mehr Strom. Es ist eine regelrechte Elektrifizierung der Gesellschaft im Gang. Und wenn jetzt noch alle würden Elektroauto fahren?
Wir haben das ausgerechnet, wenn man in der Schweiz die ganze Fahrzeugflotte, die wir heute haben, von rund 4 Millionen Motorfahrzeugen in der Schweiz, würde 1:1 umrüsten auf elektrisch, dann hätten wir ungefähr ein Viertel mehr Stromverbrauch. Und das entspricht halt 1-2 AKW. Da müssen wir also nur 1-2 AKW bauen, um überhaupt können, die Fahrzeuge zu betreiben. Das ist ja wahrscheinlich, will ja wahrscheinlich niemand. Also es war nur ein Beispiel gewesen. Es entspricht aber auch etwa 2000 Windrädchen, die man müsste aufstellen. Von dort her gesehen ist für uns klar, die effizienten Anwendungen und die Elektrifizierung der Gesellschaft ist gesamtenergetisch eigentlich intelligent. Aber unter der Bedingung, dass der zusätzliche Strom, der verbraucht wird, mit erneuerbarer Energie abgedeckt wird.
Erneuerbare Energien, saubere Energien, ohne CO2-Ausstoß. Energie aus Wind, Sonne, Wasser. Allerdings werden gerade Wasserkraftwerke längerfristig etwa 7% weniger Strom können produzieren können, wegen der Gletscherschmelze. Klammer geschlossen. Alles in allem sieht Michael Kaufmann durchaus einen Lichtstrahl am Horizont.
Ich finde, es besteht Hoffnung. Ich glaube, mit dem will ich nicht etwas schön reden. Wir haben eine riesige Herausforderung, die Gesellschaft. Das ist völlig klar. Aber man muss nicht alles schlecht reden und man muss jetzt auch nicht sagen, es ist überhaupt noch nichts passiert. Es ist viel angepackt worden. Es wird auch noch viele neue Massnahmen geben. Das muss es geben. Es braucht Verstärkungen. Es braucht auch bessere Rahmenbedingungen noch von der staatlichen Seite her, damit die Geschichten funktionieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben so den Wendepunkt, wo es in eine neue Energiewelt geht, den haben wir eindeutig überschritten.
Bei uns summt der Klimawandel noch. An anderen Orten der Welt tobt er schon. Bei denen, die am wenigsten dafür können für die Erwärmung von unserem Planet und als Erste und am schwersten getroffen werden. Immer mehr schwere Stürme, Überschwemmungen, Erdrutsch und auf der anderen Seite Trockenheit, Böden, die nichts mehr hergeben. Ganze Inseln, die drohen zu versinken. Zu viel Wasser oder zu wenig Wasser. Bangladesch, Malediven, Mosambik, Somalia, Madagaskar und. Millionen von Menschen sind betroffen, jetzt schon. Ein neues Wort macht die Runde. Das Wort Klimaflüchtling. Es werden auch schon Zahlen umgeboten. 20 Millionen, 250 Millionen, 1 Milliarde Leute, die Flucht antreten müssen aus Gebieten, wo das Leben unmöglich geworden ist. Die Frage ist, wo gehen die her? Treibt der Klimawandel ganze Völker vom Süden zu uns im Norden? Ich habe mit dem Walter Kählin geredet. Er ist Staats- und Völkerrechtler an der Uni Bern und UNO-Sonderbeauftragter für Vertriebene im eigenen Land. Zuverlässige Zahlen über Klimaflüchtlinge gäbe es nicht, sagt Walter Kählin.
Alles, was wir wissen, ist, es wird etwas passieren und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wo gehen die Leute hin? Da gibt es verlässlichere Prognosen. Erstens einmal gibt es die Leute, die weg müssen gehen, aber nur für eine bestimmte Zeit, die können zurückgehen können. Das ist vor allem der Fall bei Überschwemmungen, bei Windstürmen. Wenn der Sturm vorbei ist, wenn der Wiederaufbau geleistet ist, können die Leute zurückgehen. Zweitens wissen wir, dass auch dort, wo man muss wirklich permanent weggehen, die meisten Leute im eigenen Land bleiben. Und dass die Zahl von denen, die ins Ausland gehen, sehr viel kleiner wird sein. Beispiel Bangladesch, wo es regelmässig Überschwemmungen gibt, da ist die Zahl der Leute, die ins Ausland gehen, nach wie vor sehr beschränkt. Nochmal, insgesamt müssen wir damit rechnen, es gibt viel Flucht, in dem Sinne eine Vertreibung, also unfreiwilliges Verlassen in den betroffenen Ländern selber. Die Zahl von internationalen Wanderungsbewegungen wird weniger gross sein.
Was denken die Leute in diesen Ländern? Sie sind verschiedentliche so Länder gewesen, die betroffen sind und auch in Zukunft noch stärker betroffen sein werden von den Auswirkungen des Klimawandels. Was denken die Leute dort?
Also in diesen Ländern gibt es nicht eine Diskussion darüber, ob es Klimawandel gibt oder nicht. Es gibt höchstens eine Diskussion darüber, was sind die Ursachen für den Klimawandel. Ist er wirklich menschgemacht? Ist es ein natürlicher Zyklus? Aber von der Auswirkung her ist es eigentlich egal, was die Ursache ist. Was positiv ist, ist, dass die Regierungen in dem Bereich durchaus bereit sind, Massnahmen zu ergreifen. Ich habe zum Beispiel in Mosambik wirklich sehr gute Organisationen gesehen, staatlich, nicht staatlich, gute Projekte, Dort ist das Problem die grossen Überschwemmungen in den Flusstälern, die früher auch nur alle 10 Jahre oder so passiert sind, heute regelmässig passieren. Und da haben wir also schon viel gemacht. Aber was auch erwartet wird, ist, dass es Unterstützung gibt von den reichen Staaten, dass man die nötigen Massnahmen auch wirklich umsetzen kann.
Also auch eine Art eine Verantwortung übernehmen wird gefordert vom Norden, sage ich jetzt mal, von der industrialisierten Welt. Auch weil die Leute dort sehen, dass wir eigentlich schuld sind an dem Klimawandel?
Das ist unterschiedlich. Das hängt vom Informationsstand ab, das hängt auch stark ab, was die Medien sagen, was die Regierung sagt. In gewissen Ländern ja, ist das ein grosses Thema. Ihr seid schuld, in anderen Ländern ist das weniger in die Diskussion vorgekommen. Aber von der Seite der Regierung her ist das ein dominantes Thema. Der Norden hat den Klimawandel ausgelöst und darum muss der Norden uns auch helfen.
Länder wie Bangladesch oder die Malediven wollen, dass an der Klimakonferenz in Kopenhagen auch darüber geredet wird. Im neuen Klimaabkommen soll eine Regelung drin über finanzielle Hilfe und über Migration im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Wir von der UNO-Seite her, von den humanitären Organisationen her, sind der gleichen Ansicht. Es braucht einen Artikel, der zumindest anerkennt. Das ist ein Thema, das man angehen muss, wo man auch Geld zur Verfügung stellen muss, um den betroffenen Staaten zu helfen. Und was sicher auch ein Element von internationaler Solidarität muss geben. Und das kann eben auch bedeuten, dass Menschen, die ins Ausland gehen müssen, zumindest einen vorübergehenden Aufenthalt überkommen.
Das Thema Klimaflüchtling wird uns in Zukunft noch ziemlich beschäftigen. Und die Schweiz mit ihrer langen humanitären Tradition könnte, abgesehen von der Entwicklungshilfe, durchaus auch noch ein bisschen mehr zu Lösungen beitragen, findet Walter Kählin.
Die Schweiz könnte auch mehr machen im Sinne von Wortführerschaft, sich einsetzen für das Teilthema in dem grossen Kuchen von Themen, die wir haben zum Klima. Es sind bis jetzt vor allem Staaten vom Süden, die da wetterführend sind. Ich glaube, die Schweiz hat da die Möglichkeit, als Vermittlerin zwischen den Süden und Norden zu agieren. Das würde ihr gut anstehen.
Der Walter Kählin reist mit auf Kopenhagen und die Klimakonferenz in seiner Funktion als UNO-Sonderbeauftragte für Vertriebene im eigenen Land. Und er hat klare Vorstellungen davon, was dort herausschauen muss.
Es gibt keinen Zweifel daran, dass immer mehr Menschen gezwungen werden, von daheim wegzugehen, wegen dem Effekt von dem Klimawandel. Wir müssen diesen Menschen helfen, sei es in ihren Ländern, sei es durch Aufnahme in anderen Ländern. Und es gibt keinen Zweifel, dass das viel kostet. All das muss im neuen Klimaabkommen thematisiert werden. Es müssen dort die nötigen Instrumente geschaffen werden und es muss ein Finanzierungsmechanismus gefunden werden.
Bringt die Konferenz in Kopenhagen ein neues, griffiges Klimaabkommen zustande? Unser höchster zuständiger Mann in Kopenhagen, der Bundesrat Moritz Leuenberger, hat die Erwartungen schon mal gedämpft an einer Klimatagung von der ETH Zürich am 12. November.
Es wird kein Wunder von Kopenhagen geben. Das zeichnet sich ganz eindeutig ab. Das ist ein langer Prozess. Er hat lange vor Kopenhagen begonnen und er wird lange nach Kopenhagen weiter dauern und weiter erkämpft werden müssen.
Also kein Wunder von Kopenhagen. Was erhoffen sich die beiden Klimaforscher, die wir vorher in dieser Sendung gehört haben, und der Chef von Energie Schweiz? Fragen an Andreas Fischlin, Michael Kaufmann und Ulrike Lohmann.
Was erwartet Sie von Kopenhagen?
Leider nicht viel. Ich hoffe, dass es eine gute Einigung gibt und dass es wirklich was in Richtung Emissionsreduzierung gemacht wird. Aber ich teile die eher pessimistische Einstellung von Herrn Leuenberger.
Wir erwarten natürlich sehr viel von Kopenhagen. Wir hoffen nach wie vor, dass die Konferenz in dem Sinne den Durchbruch bringt, dass man neue Ziele bekommt. Wir haben die Kyoto-Ziele gehabt und wir wollen neue Ziele, wir wollen neue Massnahmen. Und die Massnahmen braucht es mit Blick auf das Klima. Also die Erwartungen sind bei uns sehr, sehr hoch, auch in unserem Departement.
Ja, also ich bin ein unverbesserlicher Optimist und ich hoffe immer noch auf ein Wunder. Das heisst, ich sehe nicht ein, warum ich das so völlig aufgeben soll. Obwohl ich natürlich Bundesrat Leuenberger durchaus recht gebe, dass die Chancen leider schlecht stehen. Aber wer weiss, vielleicht gibt es weltweit doch noch einen Aufschrei, weil es sind so viele Leute betroffen davon. Es geht um Menschenleben schlussendlich. Und ich glaube einfach, selbst wenn wir jetzt in Kopenhagen wirklich scheitern sollten, dann sollten wir mindestens eine Grundlage legen, um in nützlicher Frist, das heisst wirklich, sagen wir, in einem halben Jahr nach einem das Abkommen anzubringen, das wir jetzt nicht angebracht haben. Und so hoffe ich doch, dass ich mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk heimkommen kann, wo mir Hoffnung gibt, dass ich bin vor 4 Tagen Grossvater geworden, dass auch meine Enkelin kann eigentlich auf eine einigermaßen menschenwürdige Zukunft schauen kann. Das ist mein Ziel. Und ich glaube, wir haben viele Leute, die wissen, was auf dem Spiel steht und versuchen, eine Lösung zu finden. Und ich glaube, wir werden eine Lösung finden.
Inputs. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.